Hallo Nadja.
Hallo Henning und hallo liebe ZuhörerInnen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei unserer brandneuen Folge von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, dem Podcast mit kuriosen, witzigen, spannenden und lehrreichen Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Heute schauen wir uns an, wie es in der 5. Jahreszeit um die Narrenfreiheit am Arbeitsplatz bestellt ist. Und dabei klären wir unter anderem, welche dramatischen Folgen es haben kann, wenn zum Beispiel ein El Capone auf eine Indianerin trifft. Wir klären die wichtigsten Do's und Don'ts im Arbeitsumfeld zur Karnevalszeit und natürlich die Frage, wie der an Weiberfass nach gängigem Gebrauch Vorgesetzten die Krawatte abzuschneiden rechtlich zu bewerten ist. Das wäre das Programm für heute.
Ui, ui, ui. Sehr gut. Nadja, und sag doch kurz, sind wir auch wieder im Rheinland?
Ja, natürlich.
Sehr gut.
Steilvorlage bei der Folge. Aber ja, also eigentlich hatte ich ja angekündigt, dass wir jetzt in der nächsten Geschichte einen Fall mit Arbeitszeugnissen besprechen. Aber nach deiner letzten Geschichte mit der roten Hose habe ich ja ziemlich viel über Spannungsbögen gelernt. Du bist ja jetzt ja quasi der unangefochtene König der Spannungsbögen, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, da wollte ich.
Ob das nun gut oder schlecht ist, weiß man nicht, aber ja.
Ja, kannst du ja gezielt einsetzen jetzt auch.
Ja, das
Superpower-Spannungsbogen. Und ja, ich wollte mich zumindest auch mal daran versuchen, deswegen sage ich jetzt einfach mal: Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude und deshalb gibt es die spannenden und wissenswerten Fakten und Geschichten zum Thema Arbeitszeugnis dann erst in der übernächsten Podcast-Folge.
Okay.
Und die müssen jetzt noch ein bisschen. Oh, super. Sehr gut. Antragform.
Ja, mit dem Teaser hast du mich gekriegt. Also, wie du das.
Auf was freust du dich am meisten?
In der heutigen Zeit gerecht.
Krawatten oder die El Capones? Oder?
Ich glaube, auf El Capone.
Auf jeden
das,
Fall.
Das klingt vielversprechend.
Ja, also wie gesagt, die Arbeitszeugnisse, die müssen eben jetzt noch ein bisschen warten, weil der Blick auf den Kalender ja zeigt, dass es nächste Woche ja schon losgeht mit der heißen Karnevalsphase.
Wup, wup, wup.
Da wurde im Radio drüber berichtet und dann ging es unter anderem um die äußerst interessante Frage, welches Arbeitsrecht an Karneval gilt. Da dachte ich so, okay, da ist vielleicht irgendwas massiv an mir vorbeigegangen und ich habe einfach schlicht nicht mitbekommen, dass vielleicht jetzt per Dekret genau in dieser einen Woche des Jahres anderes Arbeitsrecht gilt. Vielleicht
gibt es noch ein anderes,
ja,
Kölner Arbeitsrecht
oder brasilianisches Arbeitsrecht, also Marsch an den Karneval oder so. Also keine Ahnung, ich wollte da mal bei dir nachhören, ob dir das bekannt ist, also mir bislang eher nicht.
Anderes Arbeitsrecht, nee, ist mir jetzt auch, also klar gibt es in anderen Ländern wahrscheinlich anderes Arbeitsrecht, aber dass das jetzt gelten würde, also ich meine, man weiß es nicht, also im Rheinland ist alles möglich,
genau,
an Karneval
das
sowieso.
Das haben wir gelernt in den letzten Folgen.
Maybe ist da noch, vielleicht auch aus der französischen Besatzungszeit, dass dann französisches Arbeitsrecht irgendwie anwendbar ist, man weiß es nicht, aber ja, du wirst uns aufklären, denke ich, in dieser Folge.
Ich versuche es auf jeden Fall. Also zumindest ging es in diesem Radiobeitrag um tatsächlich interessante Fragen, arbeitsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit Karneval. Da dachte ich mir, ach, guck an, das scheint alles gar nicht so klar zu sein. Das ist doch hier gefundenes Fressen für uns. Und deshalb würde ich sagen, in diesem Sinne, let's go. Und wir starten direkt mal mit der ganz unverfänglichen persönlichen Frage, wie du so stehst zum Karneval.
Das ist eine gute Frage an einen Hamburger, weil man ist ja hier eigentlich gar nicht in der Not, sich zu Karneval verhalten zu müssen, weil es gibt einfach keinen Karneval.
Tut mir ähnlich hier
also,
in Bayern.
Tatsächlich ist es ja, ich meine, in Bayern ist es ja noch so, dass ihr, glaube ich, irgendwie auch noch Faschingsferien habt, was ich auch befremdlich finde, warum man deswegen jetzt Ferien macht, gerade in einer Karnevalshochburg wie Bayern, aber
das heißt ja nicht mal Karneval, das heißt ja Fasching.
Das heißt Faschingshochburg, Faschingshochburg Bayern. Nee, also irgendwie in Hamburg ist das ohnehin schwierig. Also was ich tatsächlich gerne mal machen würde, ist nach Köln zu reisen zum Karneval. Das habe ich tatsächlich noch nicht hinbekommen in all den Jahren. Ich war gerade wieder in Köln vor kurzem und das war auch wieder sehr schön dort. Und da war auch schon so ein bisschen waren die Vorbereitungen auf die Karnevalszeit auch schon zu spüren. In den Kaufhäusern gab es irgendwie riesen Karnevalsabteilungen und sowas. Aber genau, also zum Karneval selber war ich noch nicht da und das würde ich schon irgendwann mal nachholen wollen. Wobei ich dann auch im Gespräch mit meiner Begleitung irgendwie auch darauf gekommen bin, dass es irgendwie ja auch ganz schlecht durchdachtes Konzept ist, diese ganze Karnevalsgeschichte, weil den Straßenkarneval irgendwie Ende Februar, Anfang März zu machen.
Super Jahreszeit.
Erschließt sich mir irgendwie nicht so ganz. Also den hätte man doch wunderbar in den Mai oder Juni legen können oder so. Aber warum das jetzt ausgerechnet im Februar oder März stattfinden muss, habe ich noch nicht ganz durchdringen können. Also insofern würde ich sagen, neugieriger Beobachter aus der Distanz, was mein Verhältnis zum Thema Karneval
angeht. Das klingt gut und wenn du es denn mal geschafft hast, dahin zu fahren, jetzt mal auch aus rein wissenschaftlichen Zwecken, um sich diesem Thema auch mal zu nähern und da so ein bisschen Allgemeinbildung zu betreiben, dann kannst du uns ja mal aufschlauen. Würde mich auch interessieren, ich war nämlich auch noch nie dort und bin aber, ich glaube, ich bin eher Team Faschingsmuffel tatsächlich.
Okay. Ja, ich hoffe einfach drauf, Nadja, dass ich jetzt aus dieser Folge ganz viel Stoff für Party-Talk dann beim Karneval in Köln dann mitnehmen kann, dass ich halt dann einfach so richtig, also das wissen wir ja beide, mit Arbeitsrecht und arbeitsrechtlichen Facts ist man auf jeder Party sofort der Mittelpunkt.
Absolut.
Das ist ja absolut klar. Und deswegen denke ich schon, da also baue ich schon drauf, dass du mir jetzt so ein bisschen Futter an die Hand gibst, dass ich dann da irgendwie die größte Attraktion beim nächsten Kölner Straßenkarneval einfach auch dann sein kann, indem ich da ein bisschen was zum Besten gebe.
Kleiner Tipp am Rande, um die größte Attraktion beim Straßenkarneval zu sein, würde sich ein lustiges Kostüm auch anbieten. Also entweder natürlich arbeitsrechtliche Facts oder ein lustiges Kostüm. Im Zweifel vielleicht sogar beides und dann bist du wirklich der absolute Partystar.
Ja, aber vielleicht, wenn ich als Gesetzestext gehe oder als Paragraph, das kommt bestimmt auch super gut an.
Ja, fände ich.
Paragraph.
Als Paragraph.
Ja.
Why not?
Es läuft gerade eine gesamte. Kommt der Graf nicht auch wieder von unheilig? Also insofern.
Sind wir schon, ja.
Schließt sich doch ein Kreis gerade. Also ich glaube, ich habe eine Kostümidee und weiß nicht, vielleicht schaffe ich es ja auch noch nächste Woche.
Ich möchte auf jeden Fall ein Foto sehen. Ja, coole Sache. Also mit dem Bild im Kopf können wir doch direkt mal als kleines Warm-up mit so ein paar Einzelfragen starten. Und die Antworten auf diese Einzelfragen, die sind natürlich auch absolut geeignet für Party-Talk. Hast du eine Idee? Ich nehme jetzt nochmal Bezug auf diesen Radiobeitrag, was denn ArbeitnehmerInnen so interessieren könnte rechtlich im Bezug auf Karneval und Arbeitsumfeld.
Naja, also ich meine, das kommt, glaube ich, tatsächlich darauf an, auch wo das dann spielt, weil eine vordringliche Frage könnte ja sein, muss ich da arbeiten oder ab wann habe ich frei? Aber ich glaube, da ist ja zumindest im Rheinland und in Bayern gibt es dafür ja extra freie Tage und Ferien. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie dringend diese Frage ist. Und eine weitere Frage, die wir aber, glaube ich, ja auch schon eigentlich ja lang und breit, also das ist ja eigentlich das Hauptthema dieses Podcasts, lang und breit beantwortet haben, wann darf ich wie besoffen zur Arbeit erscheinen?
Genau, also das geht es natürlich auch immer, aber zumindest mit deiner ersten Frage hast du schon mal 100 von 100 möglichen Punkten erreicht, nämlich habe ich Anspruch auf arbeitsfrei oder muss ich dafür Urlaub nehmen? Und weil du sagst ja zumindest in Karnevalshochburgen und Bayern gibt's Ferien, das ist ja schon richtig, aber es sind ja keine allgemeinen Feiertage. Also wenn ich jetzt nicht im Arbeitsvertrag geregelt habe, dass da frei ist oder sich aus Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung oder betrieblicher Übung ergibt, dass ich frei habe, dann müsste ich halt schon Urlaub nehmen, wenn ich lieber feiern als arbeiten würde an den Tagen.
Ist das in Köln auch so? Ich dachte, da wäre Rosenmontag und sowas, wäre, dachte ich, tatsächlich ein Feiertag.
Nee, es gibt wohl keinen. Es sind keine Feiertage und es gibt auch kein regionales Gewohnheitsrecht. Okay. Also das müsste sich dann tatsächlich aus anderen Regelungen ergeben, wenn da frei sein sollte. Ich vermute mal, dass es einfach ganz überwiegend dort so ist, dass dann einfach frei ist an den Tagen. Aber zumindest ist es kein Feiertag, auch kein regionaler und ganz generell hat man jetzt auch erstmal keinen Anspruch drauf, an dem Tag frei zu haben. Das wäre schon mal, sag ich mal, die erste wichtige Vorentscheidung für die nächste Woche. Also wenn man feiern will und sich kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung ergibt, dann muss man einmal Urlaub nehmen. Ganz wichtig. Und dann natürlich neben der Frage des Alkoholgenusses auch die Frage, darf ich denn zu Karneval am Arbeitsplatz verkleidet erscheinen? Und ja, ich würde mal sagen, die geneigten ZuhörerInnen kennen die Antwort auf diese Frage. Sie lautet nämlich
verkleidet zur Arbeit immer, oder?
Das ist immer. Das ist doch, genau, das also, ist jetzt die Ausnahme vom Grundsatz, es kommt drauf an, weil auf die Frage verkleidet zur Arbeit genau. Ist die Antwort immer.
Immer. Immer. Ja, nee, genau, also ich glaube, das ist tatsächlich, es wird ja immer schwieriger, ne, was zu sagen, was ist noch eine Verkleidung.
Richtig.
Also was fällt tatsächlich in den Bereich Verkleidung und was halten manche auch für normale Alltags- oder Bürokleidung? Ja. Aber im Grundsatz hast du natürlich recht, die Antwort wird wahrscheinlich wie immer lauten, es kommt drauf an und es kommt eben vor allen Dingen drauf an, in welchem Umfeld man arbeitet. Und ich sag mal so, um ein Extrembeispiel zu bringen, wenn jetzt der Profifußballspieler in einem Kostüm als, weiß ich nicht, als Ente aufläuft, dann wird das wahrscheinlich problematisch sein, während vielleicht bei einem normalen Bürojob es dann eher hinnehmbar sein könnte, wenn es eben keinerlei Außenwirkung gibt und wenn das Kostüm sich vielleicht auch im Rahmen hält. Wir kennen das ja auch von Weihnachtsfeiern oder so, wo dann auch plötzlich der ein oder andere irgendein Rentiergeweih auf dem Kopf trägt oder irgendwie sowas. Ist ja auch schon eine gewisse Verkleidung.
Das ist absolut richtig. Und auch an der Stelle kann man nochmal den Schlenker zu unserer letzten Folge machen mit der roten Hose. Also übrigens auch an der Stelle, wer es noch nicht gehört hat, bitte unbedingt nachholen. Einer meiner Lieblingsfolgen, würde ich meinen. Und die rote Hose, um die es ja da ging, war ja auch eine Arbeitsschutzkleidung. Also auch so ein Punkt, wenn man natürlich in Berufen tätig ist, wo Schutzkleidung vorgeschrieben ist, dann wird es mit der Verkleidung auch schwierig, weil, naja, ich sag mal so, wenn jetzt auf der Baustelle ein Schutzhelm vorgeschrieben ist und ich habe eine Prinzessin-Krone auf, dann ist das vielleicht eher weniger günstig. Und
kommt auf die Krone
kommt
an,
auf
sagen.
Die aber Krone an, in der Tat. Ja, und es gibt natürlich auch sonst Berufe, die Verkleidung irgendwie nicht hergeben. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt so an eine Notarin denke oder einen Richter, die dann irgendwie an Karneval mit einer roten Clownsnase auf der Arbeit erscheinen, das vielleicht irgendwie kommt vielleicht auch gar nicht so gut an, weiß ich nicht. Mhm. Ja.
Das könnte sein, ja. Vor allen Dingen so ein Strafrichter.
Ja, genau. So, mit, ne? Aber mit so einer roten Clownsnase. Das
könnte Fragen aufwerfen.
Das würden wir an der Stelle nicht empfehlen. Und apropos Fasching und Karneval, das ist ja die Zeit, in der man besonders lustig ist. Deswegen zum Thema Clown. Kennst du eigentlich schon meinen absoluten Lieblingswitz zum Thema Clown und Büro?
Nee.
Achtung, die Latte liegt echt tief. Was macht ein Clown im Büro?
Faxen.
Ja, richtig. Ich ist nicht lustig.
Ja. Sehr gut, ja. Ja, doch, also jetzt wurde es dann, ja doch, ja. Schlechte Witze kann ich, da bin ich gut vorbereitet.
Das ist super, ich habe nachher nochmal einen dabei, der, aber den, auf den kommst du bestimmt okay. Auch. Naja, genau. Ja, also ich glaube aber zusammengefasst bedeutet das jetzt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, verkleidet am Arbeitsplatz zu Karneval, da glaube ich, wäre unsere Empfehlung am besten im Vorfeld mal mit dem Arbeitgeber abklären, ob Verkleidung erwünscht ist und wenn ja, in welchem Rahmen. Und ja, dann kann man da auch unangenehme Situationen vermeiden. Ich glaube, auch was nicht so cool ist, ist, wenn man zum Beispiel jetzt als Mitarbeiter eines Konkurrenzunternehmens verkleidet auftaucht, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das nicht so gut ankommt oder oder in der Metzgerei zum Beispiel so als vegetarisches Sojahackschnitzel verkleidet, vielleicht auch nicht so cool.
Ja. Na, also, ja, oder in so einem Peter-Outfit, so mit ja, so Blut beschmiert und so. Könnte auch gut. Ja. Oder als so Horror-Metzger oder
ja.
So.
Da würde vielleicht das Lady Gaga-Fleischkleid ganz gut ankommen in der Situation.
Das kann natürlich sein, ja.
Ja,
ja, es kommt drauf an. Also es ist immer wieder so, es kommt drauf
da
an.
Da kann man nicht
alle Umstände des Einzelfalls müssen berücksichtigt und abgewogen werden.
Genau, das erkennt man an dieser Frage.
Was anderes können wir auch nicht.
Stimmt. Wir leiern es gebetsmühlartig runter und man sieht an der Frage mal wieder, dass es berechtigt ist. Und dann kommen wir noch zur dritten und letzten Warm-up-Frage, die uns dann auch direkt zu unserem heutigen Fall führt. Und die wurde ja auch im Teaser schon erwähnt. Ist es denn erlaubt, an Weiberfasnacht insbesondere den männlichen Kollegen und den Vorgesetzten die Krawatte abzuschneiden? Das ist, ne?
Boah.
Ja. Scheint auch ein Thema zu sein da draußen.
Kommt drauf an.
Ja, das stimmt. Und an der Stelle möchte ich auch ganz liebe Grüße an einen unserer treuesten Hörer loswerden, nämlich an meinen Papa. Der hat sehr lang in der Bank gearbeitet und ihn hat dieses Schicksal wirklich jedes Jahr ereilt. Und ich weiß noch, dass ich als Kind immer total schockiert war, wenn er abends nach Hause kam und die Krawatte ab war. Und als ich ihm dann jetzt erzählt habe, dass ich mir ein bisschen so rechtliche Fragen im Zusammenhang mit Karneval anschaue für die heutige Folge, meint er tatsächlich, ja, aber guck doch mal eben aus seiner leidvollen Erfahrung mit den abgeschnittenen Krawatten, ob es da nicht tatsächlich auch mal einen Fall gab, der dann mal zu einem Urteil geführt hat. Und tatsächlich, den gab's. Gibt ja im Arbeitsrecht nichts, was es nicht gibt. Und so bin ich dann eben zu unserem heutigen Fall gekommen.
Da hat dein Papa auf späte Genugtuung hofft er jetzt, dass endlich bestätigt wird, dass das gemein und verboten und widerrechtlich und so ist. Ich meine, klar, im Grundsatz wird man ja auch sagen, also irgendwas abschneiden, kaputt machen ist, also als Jurist sagt man natürlich sofort Sachbeschädigung.
Ja, richtig, ist es, absolut.
Das geht ja gar nicht. Andererseits weiß es ja auch jeder, dass das passiert. Also ich vermute, auch dein Vater war jetzt nicht überrascht jedes Jahr wieder und hat sich die teure Armee-Krawatte umgebunden und war dann panisch.
Im Grundsatz nicht.
Ist vielleicht,
aber ich erinnere mich an das ein oder andere Jahr, als er es vergessen hatte morgens beim Anziehen.
Ah, okay.
Und dann hatte er halt die Lieblingskrawatte an. Oder teilweise auch welche, die meine Schwester und ich selber bemalt hatten für ihn. Aber ich glaube, da waren die Mitarbeiterinnen gnädig und haben die Krawatten verschont.
Sehr
aber
gut.
Ja, also in der Tat, das ist richtig. Es ist eine Sachbeschädigung. Und wie man an dem heutigen Fall sieht, kann das Abschneiden der Krawatte wirklich dramatische Folgen haben. Und dann würde ich sagen, erzähle ich einfach mal so ein bisschen, wie der Sachverhalt war. Und zwar spielt unser Fall im Jahr 2015 und wir sind vor dem LAG Düsseldorf, also natürlich absolut Rheinland, karnevalsaffin. Die wissen dort, wovon sie sprechen im Vergleich zu uns zwei Karnevalspappnasen, die eigentlich ja überhaupt keine Ahnung von der Sache haben. Genau. Und unser Kläger, der wurde von seinem Arbeitgeber, das war ein Versicherungsunternehmen, außerordentlich gekündigt und hat sich in zwei Instanzen eben gegen die Kündigung gewehrt. Und der Kläger, der war schon eine ganze Weile bei dem Versicherungsunternehmen, nämlich seit 1987, also bis 2015 war es schon eine ganze Zeit. Und im Jahr 2002 ist der Kläger erkrankt und zwar an Krebs und ihm mussten beide Hoden entfernt werden. Also spielt nachher auch noch eine Rolle, deswegen kann ich uns dieses schmerzhafte Detail leider nicht ersparen. Und er hatte seither einen Grad der Behinderung von 80%. Und er litt auch immer wieder an Panikattacken und einer diagnostizierten Angststörung. Also das war so ein bisschen,
das kann ich nachvollziehen,
der Background, den der Kläger da mitgebracht hat zu dieser Veranstaltung am 12.02.2015, der sogenannten Weiberfasnacht. Und da hat er ab 15 Uhr an der Karnevalsfeier an einer betrieblichen teilgenommen im Erdgeschoss des Betriebsgebäudes. Wir sind also wieder im Setting Betriebsfeier. Also da hat man jetzt mittlerweile wirklich schon die ein oder andere. Es ist wirklich brandgefährlich, kann man ja nicht anders sagen.
Ja, also der einzige Schluss, den man noch ziehen kann aus unserem Podcast, ist, dass man Betriebsfeiern tunlichst unterlassen sollte.
Auf jeden Fall.
Am besten, zumindest als Mitarbeiter, am besten krank sein oder sowas. Das,
das kann nur schiefgehen.
Das ist ein ganz gefährliches Terrain.
Absolut. Und ja, der Kläger war verkleidet als Al Capone. Also sein Kostüm bestand aus einer schwarzen Jacke, einer Sonnenbrille, einem Hut und natürlich einem Schlips. Ganz wichtig. Und im Laufe dieser Karnevalsfeier, im Laufe des Nachmittags, gab es eben zwei Mitarbeiterinnen, unter anderem die als Indianerin verkleidete Frau S. Also auch da, weißt du, ist super schwierig. Ich weiß schon gar nicht mehr, sagt man das heute überhaupt noch? Kann man sich überhaupt noch als Indianerin verkleiden?
Ja, habe ich mich auch schon gefragt.
Es steht auch so im Urteil.
Indigene.
Ja.
Oder?
Als,
ja, gut, das
People
war 2015,
of Color verkleidete. Ja, weiß ich auch nicht. Also schwierig alles.
Ja.
Jedenfalls, es steht genauso im Urteil, deswegen ich zitiere es einfach so, die als Indianerin verkleidete Frau S. hat eben versucht, unserem Kläger im Lauf des Nachmittags wiederholt versucht, den Al Capone-Schlips abzuschneiden. Und das fand er natürlich überhaupt nicht witzig. Hat protestiert.
Ja, aber mit der Vorgeschichte kann ich das auch verstehen.
Ja, deswegen.
Also ganz ehrlich, mit der Vorgeschichte kann ich das absolut nachvollziehen, dass der sagt, ich mag den Gedanken einfach nicht, dass mir hier jemand irgendwas abschneidet.
Absolut.
Das hatte ich genug in meinem Leben, das brauche ich nicht mehr. Ist alles witzig mit diesem Karneval, aber ich bin da raus an der Stelle.
Ja.
Also so ein bisschen Verständnis habe ich da.
Genau, man muss sich wirklich angucken, wo kommen die Menschen her, was bringen sie für eine Geschichte mit, und deshalb habe ich das eben auch erwähnt, weil er war da wirklich, ich sag mal, geprägt in der Hinsicht.
Mhm.
Und er hat also protestiert, hat Frau S. auch zu verstehen gegeben, dass er das nicht möchte und dass er zudem den Schlips für eine weitere Feier am Karneval Samstag benötige. Also hier wäre wirklich ganz schlecht mit dem Abschneiden.
Mhm.
Es wurde dann natürlich auch ein bisschen Alkohol konsumiert, also wie kann es anders sein? So circa 7 bis 8, aber ich glaube Altbiergläser, die sind nicht so groß, oder? Das sind ja nur, ist ja nur so ein Schlückes, wa?
Oh.
Oder?
Ist das genauso wie Kölsch? Also sind die genauso groß wie Kölschgläser oder sind die wieder anders? Also
0,2 oder so.
Kölschgläser sind klein.
Ja?
Ja, kann sein.
Ich
hätte
auch so, ich wäre so, denke so 0,2 oder so. Also auch das Altbierglas spielt nämlich gleich noch eine Rolle. Also 7 bis 8 mhm. Altbiergläser hat der Kläger wohl konsumiert am besagten Weiberfasnachtsnachmittag. Und dann kam es zur absoluten Eskalation. Was ist nämlich passiert am Abend auf der Karnevalsfeier? Ich sag mal so, du hast auch schon mal von einer Geschichte erzählt aus deiner Jugend. Da gab es auch Polonaise.
Das stimmt, ja.
Ich erinnere mich.
Ja, das war gut. Aber das ist tatsächlich, das ist eine Polonaise, ganz ehrlich, da wird deine Geschichte nicht rankommen.
Ja,
diese Polonaise wurde angeführt von Gottlieb Benderheitz.
Also,
ich meine, come on.
Ja, nee, da kann weder die Geschichte noch die Polonaise mithalten. Und auch nicht der von mir angekündigte Flachwitz, der zweite, der nämlich jetzt kommt. Achtung.
Oh, ja, ich bin ready.
Wie heißt eine italienische Nudel, wenn sie sich rhythmisch im Takt bewegt?
Boah, nee, weiß ich nicht.
Spaghetti Polonaise. Ich verspreche, es war der letzte.
Ja. Ja, okay.
Ist aber auch ein Grund, warum ich Fasching nicht mag. Ich finde es irgendwie so eine gezwungen witzige Veranstaltung.
Ja, das muss man. Ja, wobei, wenn man es dann wieder in so rheinischer Lebensart und Frohnatur vorträgt, dann ist es ja schon wieder.
Das stimmt.
Also, ich finde, zeitlang kann man das immer ertragen. Also, so auch im. Ich habe das als Kind gern geguckt, so Karneval im Fernsehen. Wenn es dann so diese Sitzungen da übertragen wurden und da dann so ins Mikro, also so als Kind fand ich das ganz witzig. Ich glaube, heute würde ich es mir jetzt nicht mehr, also vielleicht so 10 Minuten kann man das, glaube ich, ertragen. Dann wird's klar, dann braucht man so 7 bis 8 Altbiergläser.
7 bis 8 bräuchte man da wahrscheinlich schon. Aber genau aus dem Grund bin ich eigentlich auch
Grund.
Sehr gespannt auf deinen Feldversuch, wenn du da tatsächlich mal ausrückst. Nach Köln als Paragraph verkleidet. Mich würde es tatsächlich interessieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da einfach übermannt wird von der Atmosphäre und der Stimmung und dann, ja, auch die Spaghetti-Polonaise-Witze witzig finde ich, ne? Also.
Ja, ich berichte.
Okay, cool.
Schauen wir mal.
ja, genau. Aber wir waren ja bei der Polonaise und Polonaise ist ja auch brandgefährlich aus arbeitsrechtlicher Sicht. Also das kann ja nur schiefgehen eigentlich. Hier
kann nur schiefgehen.
Betriebsfeier,
ja,
schiefgehen. Alkohol, Körperkontakt, das wir raten dringend ab.
Ja, von allem Spaß ist, also können wir nicht empfehlen. Aus anwaltlicher
Sicht. Aus anwaltlicher Sicht, genau. Okay, so sieht's aus. Und naja, also da kam es jetzt eben zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen unserem Kläger und der Frau S., weil er ihr eben erneut klargemacht hat, dass Krawatte abschneiden heute nicht drin ist. Und Sie hat sich aber, ja.
Das stelle ich mir auch so hart vor, dass die da einfach immer wieder ankommt. Klamotte abschneiden. Also nein, immer noch nicht witzig.
Nee, immer noch nicht cool. Ich möchte das immer okay. noch nicht. Ja, genau. Ja. Und ja, also die Einzelheiten dieser Auseinandersetzung sind sehr strittig, wie auch sehr viel weiteres, was im Verlauf des Abends dann noch passiert ist. Aber es war wohl so, dass Frau S. sich da jetzt irgendwie gar nicht mehr so wohl gefühlt hat. Der Kläger scheint dann doch ein bisschen deutlicher geworden zu sein. Und er hat auch irgendwann im Verlauf des Abends mal fallen lassen, dass er ja Kampfsport betreibe, nämlich Aikido. Also nur so FYI. Du, wenn mir mit deiner Schere nochmal zu nahe kommst, ne, dann zeige ich dir hier mal, was da. Also wie auch immer, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Aber es muss wohl irgendwie ein bisschen bedrohlich geworden sein für Frau S. Und der Kläger hat sich dann auch in der Polonaise wieder hinter sie eingereiht. Das war ihr irgendwie auch nicht so ganz wohl dann. Und dann hat sie also einen weiteren Mitarbeiter, den Herrn Q, darauf angesprochen und hat ihm das erzählt. Und Herr Q hat dann unseren Kläger aufgefordert, er soll sich doch bitte bei Frau S. entschuldigen. Und ja, dann ist man wohl vor die Tür gegangen, was man ja dann häufig so macht, um sich zu entschuldigen.
Gehen wir mal vor die Tür, ja klar. Das, das wollten die immer in der Disco, wenn die gesagt haben, gehen wir mal vor die Tür. Die wollten sich entschuldigen.
In der Regel versucht man dann, sich in aller Form und Höflichkeit beieinander.
Ich hab da immer sonst was vermutet, irgendwie so leichte Aggression und so. Die wollten sich entschuldigen.
Das hast du voll falsch verstanden.
Ja, okay. Nee, wieder was gelernt. Okay, ja klar.
Ja, also Herr Q, Frau S, eine weitere Frau D und unser Kläger sind dann also rausgegangen und es wird noch übereinstimmend berichtet, dass Herr Q und unser Kläger sich eigentlich noch ganz grün waren beim Rausgehen und sogar noch irgendwie sich in den Armen gelegen hätten. Und vor der Tür, und das finde ich sehr interessant, die Formulierung im Urteil heißt es dann, der Kläger hat dann versucht, sich bei Frau S. zu entschuldigen, wobei die Form und der Inhalt sowie die Reaktionen der Anwesenden streitig sind. Also ich weiß nicht, was da passiert ist vor der Tür, aber
ich hab's versucht.
Er hat versucht, sich zu entschuldigen. Genau, was auch immer darunter zu verstehen ist. Und alles Weitere, und da wird es ja jetzt auch für uns Arbeitsrechtler recht spannend, weil wie du ja aus deiner langjährigen Erfahrung kennst und weißt, ist es ja auch immer sehr relevant, was man vor Gericht darlegen und beweisen kann, nicht wahr? Also die Parteien können ja viel erzählen, aber es kommt ja dann schlussendlich drauf an, je nachdem wer auch Darlegungs- und Beweis verpflichtet ist, ob man diesen Beweis dann auch führen kann und auch dann nachweisen kann, dass es tatsächlich so war. Und deshalb fand ich an diesem Fall jetzt ganz spannend, dass beim Wiedereintreten in das Foyer des Gebäudes der weitere Vorfall mit einer Videokamera aufgezeichnet wurde, die da schon sehr lang befestigt war, um das Gebäude zu sichern. Und man zumindest ab da weiß, was dann passiert ist. Also jetzt kein witziger Effekt, aber zumindest eigentlich auch mal ganz cool, dass man an der Stelle dann mal relativ objektiv, ich glaube ohne Ton, und das Bild war auch nicht sehr gut, aber was dann passiert ist, konnte man relativ gut auf dem Bildmaterial nachvollziehen. Und da kam es dann also im Foyer doch zu einem sehr unschönen Handgemenge, bei dem der Kläger dann auch sein, und das ist laut Urteil einer der wenigen unstreitigen Fakten, dass es sich nämlich um ein Altbierglas gehandelt hat, das der Kläger noch in der Hand hatte. Und das hat er dann dem Herrn Kuh ins Gesicht geschüttet. Und hat auch ausgeholt mit dem Glas und hat es ihm so ein bisschen gegen die Stirn gedonnert. Und Herr Kuh war dann auch verletzt, musste auch der Notarzt kommen und ihn da ärztlich versorgen. Also das war dann nicht mehr ganz so schön und lustig, wie der Karnevals-Weiberfass-Nachtag da gestartet hat. Hat er dann geendet für Herrn Kuh und unseren Kläger. Und das war im Großen und Ganzen der Vorfall, aufgrund dessen die Arbeitgeberin gesagt hat, das finden wir dann jetzt nicht mehr so cool, und aufgrund dessen die Arbeitgeberin eine fristlose Kündigung ausgesprochen hat, gegen die sich dann unser Kläger gewehrt hat. Genau, und dann haben wir noch so ein paar Side-Facts, die wir noch einstreuen müssen, wenn wir das Ganze jetzt rechtlich bewerten wollen. Also auf Initiative des Betriebsrats hat sich unser Kläger auch bei Herrn Kuh entschuldigt, in Gegenwart des Betriebsratsvorsitzenden, und Herr Kuh hat die Entschuldigung auch angenommen. Und was man auch noch wissen sollte, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es am Anfang gesagt hat, unser Kläger, der war zum Zeitpunkt der Feier im Urlaub. Also der hat quasi in seinem Urlaub an der Betriebsfeier teilgenommen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage aller Fragen, wie immer, war die Kündigung wirksam? Und was müssen wir jetzt in diesem besonderen, also die Settings werden ja auch immer komplexer. Betriebsfeier, Polonaise, Al Capone, als Indianerin verkleidete Frau S., versuchte Entschuldigungen, Angststörungen, entfernte Hoden, die kamen auch noch hinzu dann in der Argumentation, in den Entscheidungsgründen, Urlaub zum Zeitpunkt des Vorfalls. Also das ist so ein bisschen die Gesamtszenerie, in der sich unsere Kündigung jetzt bewegt. Und du und ich, wir haben jetzt das unstreitige Vergnügen, uns zu überlegen, warum die Kündigung denn gehalten haben könnte oder warum nicht. Was meinst du? Was hat der Kläger gesagt?
Also ich muss zunächst mal sagen, all diese Argumente und Settings und so, die sind mir ja schon mal irgendwie gefühlt über den Weg gelaufen. So oder in ähnlicher Form. Das mit den Hoden, das ist neu.
Und ja, ich bemühe mich auch jedes Mal noch irgendeinen neuen Fact mit einzubauen. Immer nur Betriebsfeier und Alkohol also wäre ja irgendwann langweilig.
Dafür gebührt dir wirklich höchster Respekt, dass du da auch wieder so einen Fall aus den Untiefen irgendwo gezaubert hast, um da nochmal der ganzen Geschichte nochmal so ein Krönchen aufzusetzen. Gut, ich meine, du hast ja gesagt, die haben fristlos gekündigt.
Genau.
So, und für eine fristlose Kündigung bräuchte ich ja erstmal eine Pflichtverletzung.
Korrekt.
Eine schwerwiegende Pflichtverletzung arbeitsvertraglicher Pflichten. So. Und ich meine, im Grundsatz ist es so, also hier ist ja wohl der Hauptvorwurf nicht, dass er als Al Capone verkleidet war oder sich nicht richtig entschuldigt hat, sondern der Hauptvorwurf wird ja sein, dass er seinen Arbeitskollegen mit diesem Altbierglas verletzt hat. Und das ist natürlich im Grundsatz ganz klar eine schwere Pflichtverletzung. Wenn ich einen Arbeitskollegen schwer verletze, dann verstoße ich damit ganz sicher gegen meine arbeitsvertraglichen Nebenpflichten, sodass das erstmal klar wäre. Jetzt ist dann eben wie immer die Frage, welche Entschuldigungsgründe und Gegenargumente werden halt vorgebracht. Und die hast du ja schon so ein bisschen angedeutet gerade. Ich weiß nicht, ob du da jetzt irgendwie noch ins Detail gehen willst oder ob wir einfach, also du hast ja gesagt Urlaub
genau.
All diese Themen.
Genau, die können wir jetzt mal so ein bisschen aussortieren. Also aus Sicht des Klägers hat sich das natürlich alles ganz anders dargestellt, als man da gesehen hat auf der Videoaufzeichnung. Er sagt natürlich, man hat ja nicht gehört, was da passiert ist. Er wäre mehrfach sehr wüst beschimpft worden von dem Kollegen Kuh und er hat einfach Angst gehabt. Also er hat den Eindruck gehabt, dass Herr Kuh immer noch wütender wurde da im Foyer und dann sei in ihm so eine unkontrollierbare Panik aufgestiegen und dann hatte er noch, wir erinnern uns, Teil des Al Capone-Kostüms war eine Sonnenbrille. Durch die Sonnenbrille hat das Licht so geflackert, er hat irgendwie die Bewegung von Herrn Kuh nicht mehr so richtig einordnen können und dann hat er sich wie auch immer bedroht gefühlt und hat einfach in Notwehr gehandelt. Also er sei da komplett ausgetickt und er sagt auch, er hätte, fand ich auch eigentlich ein recht interessantes Argument, die Auswirkungen des Karnevalsbrauchs auf ihn nach seiner Krebserkrankung und nach der Amputation der Hoden, die habe er einfach massiv unterschätzt. Und aus seiner Sicht hat sich jetzt bei seiner körperlichen Reaktion um eine nachvollziehbare Reaktion auf die Situation und auf die Provokation von Herrn Kuh gehandelt. Und er sagt auch, und da habe ich jetzt auch absolut das falsche Geschlecht, um das beurteilen zu können, aber er sagt tatsächlich, ich zitiere, als kastrierter männlicher Arbeitnehmer habe er ja ohnehin eine reduzierte Aggressionsbereitschaft. So, das kann ich jetzt nicht einordnen.
Okay.
Sagt er.
Ich auch nicht. Kann ich auch nichts zu sagen. Ich finde die, also wir haben da ja schon mehrfach drüber gesprochen, dass ja das Problem bei solchen Kündigungen immer das ist, dass der Arbeitgeber den Kündigungsgrund beweisen muss, also darlegen und beweisen im Zweifel. Und, also das ist ja das eine, das kriegt man ja hier vielleicht noch hin, dass man sagt, naja, der hat dem irgendwie das Glas durchs Gesicht gezogen, das geht halt gar nicht, das kann man darlegen, das kann man mit dem Videomaterial auch nachweisen, aber da ist ja die Rechtsprechung extrem streng, wie ich finde, in manchen Fällen dann einfach auch zu streng, zumindest vom Grundprinzip her, wenn sie eben sagt, naja, auch wenn der dann einen Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund darlegt für sein Verhalten, dann muss ich darlegen und im Zweifel beweisen, dass der nicht zutrifft. So, und das führt in der Praxis natürlich oft dazu, dass Arbeitnehmer sich einfach ja gute, plausible Storys ausdenken müssten, um dann eben zu sagen, naja, also nach dem Motto, es könnte doch so gewesen sein, dass. Und jetzt, lieber Arbeitgeber, widerlegt das mal, dass das nicht der Grund war. Und insofern muss ich sagen, jetzt mal aus rein prozesstaktischer Sicht betrachtet, wir wissen ja nicht, was da stimmt oder nicht stimmt, ist das natürlich ein guter Vortrag für den Arbeitnehmer, weil das ist ja vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen. Und ich hätte jetzt gesagt, es kommt darauf an, ob diese Geschichte wirklich glaubwürdig ist, ne? Und das wird man wahrscheinlich anhand des reinen Videomaterials nicht nachvollziehen können, weil da sieht man wahrscheinlich nur, dass die da irgendwie ins Rangeln geraten und es dann zu dieser Reaktion kommt. Aber ob das stimmt, ob da wirklich flackerndes Licht dann war, der Kläger eine Panikattacke gekriegt hat und so weiter, kann man anhand des Videomaterials ja gar nicht beurteilen. Und dann käme es aus meiner Sicht aber eben auf wahrscheinlich die Zeugenaussagen an dieser weiteren beteiligten Personen, die dabei waren, die ja wahrscheinlich dann schon gewisse Indizien zumindest mitteilen können, ob das jetzt glaubhaft ist, dass der da irgendwie eine Panikattacke mehr oder weniger gekriegt hat oder ob es eben ganz anders war und er eben der Aggressor schon war und vielleicht der andere eher noch beschwichtigt hat und er dann ja dann so überreagiert hat.
Ja.
Das kann man wahrscheinlich nur anhand der Zeugenaussagen dann aufklären.
Genau. Und an der Stelle, und deshalb finde ich dieses Urteil auch aus rechtlicher Sicht relativ spannend, das hat 24 Seiten und das LAG Düsseldorf hat sich da wirklich sehr große Mühe gegeben, sequenziell, sekündlich genau darzustellen und zu beschreiben, aus natürlich dann auch beiden Sichten und dem Vortrag angemessen, was man sieht und wie sie es werten. Und ist genau richtig, was du sagst. Eigentlich müsste man ja sagen, wenn die Videoaufzeichnung das jetzt nicht bis ins Letzte hergibt, zu rekonstruieren, wie es tatsächlich gelaufen ist, käme es auf die Zeugenaussagen an. Und an der Stelle finde ich ganz spannend, dass das Gericht dann gesagt hat, nachdem sie es wirklich sehr sequenziell auseinandergenommen haben, nee, der Vortrag, den der Kläger hier bringt, mit geringer Aggression und Panik und Angstzuständen und Schweißausbrüchen und auch die Schilderung, die er da sehr genau macht, wie in welcher Hand genau das Bierglas war und wann er dann erschrocken ist und wann das Licht geflackert haben soll, die passt nicht zu dem, was man auf dem Video sieht. Und das Gericht kommt dann sehr nachvollziehbar auch zu dem Schluss, dass es sich da wirklich nur um Schutzbehauptungen einfach handelt und das keinesfalls so ein sogenannter Notwehrexzess war, den er da begangen hat, sondern dass er da einfach ein bisschen durchgedreht ist. Und das Gericht sagt auch, und das finde ich auch folgerichtig in dem Moment, dass dieses mit einem Bierglas in das Gesicht schlagen eines Arbeitskollegen einfach eine derart außergewöhnlich rücksichtslose Tätigkeit ist, die auch einfach massiv gefährlich ist. Das ist ja auch eine gefährliche Körperverletzung und ja auch ein wahnsinniges Gefährdungspotenzial für das Opfer hat. Also ich weiß ja nicht, ob, wenn ich da 2 Zentimeter weiter rechts oder links lande, dann verliert der vielleicht sein Augenlicht, wie auch immer. Also das Gericht hat im Endeffekt gesagt, ob diese wüsten Beschimpfungen, die der Kläger da behauptet hat, stimmen oder nicht. Aber man kann von dem Video aus schließen, dass die Reaktion des Klägers auf keinen Fall angemessen war. Und man sieht sogar eher noch so ein bisschen auf dem Video, dass der Herr Kuh vielleicht sogar eher auch noch so ein bisschen beschwichtigend war und seine ganze Körperhaltung und auch seine Bewegungen den Kläger nicht dazu veranlasst haben dürften, so zu reagieren. Also der Herr Kuh hat jetzt irgendwie keine ruckartigen Bewegungen in seine Richtung gemacht oder wie auch immer. Und ja auch, dass eben unstreitig war, dass die beiden, als sie rausgegangen sind, noch Arm in Arm liefen. Also das war alles gar nicht so aufgeheizt, wie es dann der Kläger beschrieben hat. Und deshalb sagt das Gericht an der Stelle, nee, also das ist einfach so ein massiver Pflichtverstoß und vor allem auch aus Sicht der Arbeitgeberin, die auch sagt, naja, also bei der Schwere, die hier vorliegt, dieses Vorfalls, sie muss einfach auch ihre anderen ArbeitnehmerInnen schützen und sicherstellen, dass sowas nicht nochmal wieder passiert. Und auch die Tatsache, dass ja noch andere ArbeitskollegInnen dabei waren. Also wenn man jetzt diesen Vorfall einfach so ungestraft ins Land ziehen ließe, das hätte auch eine ziemlich schlechte Signalwirkung, auch für alle anderen ArbeitnehmerInnen und ja, Betriebsfrieden massiv gestört. Und deshalb sagen die, also da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr unbedingt die Zeugenaussagen von Frau S. und Frau D. oder wie sie auch hieß, sondern die sagen, nee, das passt, das hält auch. Und da kann ich außerordentlich kündigen. Und was hatten wir denn noch? Was hat er denn noch gesagt? Ja, mit dem Urlaub auch. Also er hat ja gesagt, das war ja quasi eigentlich ein außerdienstliches Verhalten. Ich war ja gar nicht hier als Mitarbeiter des Versicherungsunternehmens, sondern ich war ja ganz privat als Al Capone da. Aber da sagt das LAG Düsseldorf auch ganz klar, naja, aber es war halt eine betriebliche Veranstaltung in den Betriebsräumen. Ja. Die betriebliche Veranstaltung wurde auch noch vom Arbeitgeber veranstaltet und es waren Arbeitskollegen involviert. Also da lässt sich das eigentlich nicht wegdiskutieren.
Nee, also das hätte ich ja sonst auch auf jeder Weihnachtsfeier irgendwann, dass ich dann sage, ab 20 Uhr bin ich ja in meiner Freizeit und genau, also das
würde uns das auch in der Beratungspraxis das Leben einfacher machen, oder? Da kann man ja einfach mal, nee, sagt einfach, du bist privat da. Das war jetzt privat alles.
Ja, genau. Rein privater Vorgang jetzt hier gewesen, ja.
Da habe ich meinen
Al Capone. Ich hatte gerade Pause gemacht, ja, genau. Da bin ich ja auch privat. Ja.
Wenn ich als Al Capone bin, bin ich privat. Ja, und wenn du als Paragraph unterwegs bist, privat, eindeutig.
Hat mit mir nichts zu tun. Das ist ja tatsächlich so ein Phänomen, ne, bei so Faschings-Karnevalsachen. Mhm. Das habe ich mal nachgelesen, irgendwie, nachdem ich tatsächlich auch mal auf so einer großen Karnevalsparty hier einmal in Hamburg war, auch verkleidet. Da habe ich danach mal so ein bisschen, weil mir das aufgefallen war, dass so die Leute, wenn sie sobald sie ein Kostüm anhaben, absolut, ganz anders sind als ohne Kostüm. Also das ist tatsächlich irgendwie so ein erlaubnisgebender Gedanke, total, irgendwie jetzt jemand ganz anders zu sein, weil man ist ja jetzt eben, keine Ahnung was, die Krankenschwester oder der Bauarbeiter oder was auch immer.
Genau.
Und das finde ich schon wirklich bemerkenswert, dass so Kostüme dann doch den Leuten irgendwie das Gefühl geben, dann jemand anders zu sein. Deswegen kann das ja schon sein, dass er gedacht hat, ich bin ja Al Capone und ich arbeite ja gar nicht hier bei der Capitol.
Zum Beispiel. Also gut, vielleicht, wenn er so Strombergartige Züge hatte, dann erklärt sich auch einiges dann. Also.
Das stimmt, ja.
Ja, aber was machen wir denn noch mit seinem Grad der Behinderung von 80%? Die hat er dann natürlich auch noch in den Ring geworfen. Was jetzt auch aus rechtlicher Sicht, ich glaube, hatten wir noch gar nicht bislang im Podcast, oder? Was bedeutet das für die Kündigung und konnte der Arbeitgeber da so einfach kündigen oder was mussten die machen und Spoiler vorweg, haben sie auch gemacht. Das heißt, daran ist die Kündigung dann auch nicht gescheitert.
Ja, also schwerbehinderte Arbeitnehmer haben halt einen Sonderkündigungsschutz. Die können halt eigentlich nicht gekündigt werden. Nur mit Zustimmung des, ich glaube in weiten Teilen Deutschlands heißt es Integrationsamtes, also der zuständigen Behörde nach Landesrecht, die dann eben prüfen muss. Und das ist auch, das haben wir tatsächlich in der Praxis ja häufiger mal, das ist auch häufige Herausforderung im Umgang mit solchen Behörden. Also man muss als Arbeitgeber einen Antrag stellen und sagen, bitte erlaubt mir den Ausspruch der Kündigung aus den und den Gründen. Und das Integrationsamt darf dann eigentlich nur prüfen, ob die Kündigung im Zusammenhang mit der Behinderung steht. Und wenn das der Fall ist, dann greift eben auch der Schutzgedanke zugunsten des Arbeitnehmers. Und dann kann eben auch die Zulassung dieser Kündigung versagt werden, weil man eben sagt, nein, der ist schwerbehindert, der ist besonders schutzbedürftig, den darfst du nicht einfach kündigen wegen irgendwas, was mit seiner Behinderung in Zusammenhang steht. Ne? Also das wäre hier sicherlich auch so ein Aspekt gewesen, wenn er sagt, naja, ich bin ja schwerbehindert, weil ich eben diese Hodenamputation hatte. Und aufgrund dieser Hodenamputation habe ich eben diese Panikattacken und die waren genau der Grund dafür. Mhm. Das würde nach meiner Erfahrung vielen Integrationsämtern schon ausreichen, um zu sagen, dann steht ja diese Kündigung hier durchaus im Zusammenhang mit der Schwerbehinderung. Und dann erlauben wir sie auch nicht. Und dann hätte man als Arbeitgeber eben auch keine Chance mehr gehabt. Also dann hätte man die auch nicht aussprechen können. Deswegen ist das schon manchmal schwierig mit den Integrationsämtern, weil die dazu neigen, auch über diese Frage des Zusammenhangs hinaus irgendwie die Wirksamkeit der Kündigung beurteilen zu wollen. Da muss man, also wir machen das dann immer so, dass wir eingangs unserer Anträge dann doch nochmal dran erinnern, was denn hier eigentlich zu prüfen ist und was eben auch nicht zu prüfen ist, sondern den Arbeitsgerichten dann später vorbehalten ist. So. Und wäre wahrscheinlich interessant gewesen, wenn die Zustimmung nicht vorgelegen hätte, beziehungsweise wenn man in dieses Zustimmungsverfahren reingeschaut hätte, weil nach der Argumentation des Klägers war ja schon ein Zusammenhang irgendwie da. Mhm. Und ist ein mühsamer Prozess, da haben wir auch gerade für eine Mandantin einen Fall vom Integrationsamt, wo ein Mitarbeiter sagt, naja, ich möchte nicht mehr mit meinem Vorgesetzten reden, der hat irgendwie einen schlechten Einfluss auf mich, der beeinträchtigt mein Wohlbefinden und der schreit immer rum und so und der soll sich entschuldigen. Und da hat dann unsere Mandantin eben gesagt, nein, das geht so nicht, wir haben mit dem gesprochen, wir haben dem nochmal klar gemacht, wie er sich zu verhalten hat, aber du musst jetzt auch wieder mit dem ganz normal arbeitsbezogenen Umgang führen. Und der hat sich halt beharrlich geweigert. Dann gab es eine Abmahnung, dann gab es noch eine Abmahnung und dann gab es eine fristlose Kündigung. Und der hat dann eben auch so eine Begründung dann ins Feld geführt, dass er ja schwerbehindert sei. Beziehungsweise es gab tatsächlich nach der zweiten Abmahnung nicht die Kündigung, sondern den Antrag auf Zulassung der Kündigung. Und da hat er eben auch gesagt, naja, ich habe da so eine ganz spezifische Erkrankung und wenn ich Stress habe, dann kann die dadurch schlechter werden. Und ich wollte mich ja nur schützen vor diesem Stress und deswegen habe ich das alles gemacht. Blöd für ihn so ein bisschen, dass er da halt irgendwie vorher nie darauf hingewiesen hat, dass es um diese Erkrankung geht, sondern generell gesagt hat, also der hat auf Englisch kommuniziert, dass sein Wellbeing beeinflusst würde. Und naja, das ist natürlich jetzt nicht sehr präzise, aber also diese Integrationsamtsverfahren sind echt spannend. Also spannend und herausfordernd.
Total, und sie ziehen sich halt auch lang. Also das ist ja auch mal so ein Punkt. Das ist ja nicht so, dass man da irgendwie einen Tag später eine Antwort hat, sondern vielleicht an der Stelle auch einfach nochmal ein Hinweis an die Arbeitgeber da draußen. Das ist schon was man irgendwie auf dem Schirm haben muss mit, dass das durchaus was ist, was dann auch mal dauern kann und ein bisschen anstrengender oder herausfordernder ist, sagen wir mal so. Absolut. Insofern haben wir...
Genau. Ja, bei einer fristlosen Kündigung haben sie ja einen Monat Zeit ausnahmsweise. Ansonsten gilt es als genehmigt.
Wenn
bei einer normalen Kündigung gibt es gar nichts irgendwie in dem Sinne. Und selbst dieser eine Monat ist bei einer fristlosen Kündigung natürlich lang, ne? Man muss die innerhalb von 2 Wochen ab Kenntnis aussprechen, weil es alles eilig ist.
Genau.
Und dann prüft das Integrationsamt mal 4 Wochen und bescheidet vielleicht am Ende auch gar nicht, weil dann gilt eben diese gesetzliche Zustimmungsfiktion.
Genau.
Da muss man sich tatsächlich auskennen. Das haben wir auch wieder rausgefunden. Wann läuft denn diese Frist eigentlich? Wann beginnt die? Wann läuft die ab? Wie schnell muss ich dann nach Ablauf der Frist eigentlich das Schreiben zustellen? Muss ich das taggleich machen? Was ist, wenn Wochenende dazwischen ist? Also da gibt es große Herausforderungen
absolut
in diesen Prozessen. Ja.
Und ein paar ganz schöne Stolpersteine. Also auch insofern war der Aufhänger natürlich ein schöner karnevalsbezogener Aufhänger, aber ich finde, der Fall hat tatsächlich auch rechtlich ein paar interessante Punkte mit drin. Also ich glaube, wie gesagt, im Podcast hatten wir es noch gar nicht, wenn eben ArbeitnehmerInnen mit gerade der Behinderung gekündigt werden soll. Insofern ganz gut, dass wir darüber auch mal gesprochen haben. Und im ganz großen Zusammenhang nochmal, also natürlich einerseits wirklich ein sehr, sehr heftiger Vorfall, der da passiert ist, aber auch interessant auch mal zu sehen, also ich hatte es ja auch eingangs gesagt, der war seit 1987 beschäftigt. Also der hat auch eine wahnsinnig lange Beschäftigungsdauer. Auf Arbeitgeberseite ist man dann natürlich schon, denkt man so, da sind jetzt aber doch einige Steine im Weg, die man vermeintlich erstmal aus dem Weg räumen muss, um zu dieser wirksamen Kündigung zu kommen. Aber in dem Fall, und umso interessanter ist es dann eigentlich, dass das LAG dann auch in zweiter Instanz gesagt hat, nee, also da kommt sogar nicht mal mehr auf die Zeugenaussagen an und es kommt nicht mal mehr drauf an, in was für einer Art und Weise der da provoziert worden ist oder sei. Es reicht einfach allein aus, was er da gemacht hat und die Schwere dieser Tätigkeit reicht aus, um all diese Punkte wegzuwischen. Also ordentliche Unkündbarkeit, die lange Betriebszugehörigkeit, seine Vorerkrankung, seine Angststörung, seine Schilderung des Vorfalls und die vermeintliche Handlung als Privatperson. Also alles, was er vorgetragen hat, hat hier nicht geholfen und am Ende hat er sein Arbeitsverhältnis verloren mit dieser Aktion.
Ja, Also interessant, überrascht mich vom Ergebnis tatsächlich, dass es dann so, also ohne Zeugenvernehmung und so gemacht wurde, kann man sich eigentlich nur dadurch erklären, dass der halt von seinem ganzen Auftreten her auch in diesem Prozess irgendwie nicht besonders glaubwürdig war.
Ja, davon gehe ich aus.
Und dass man da eben gesagt hat, okay, das stimmt einfach nicht. Der hat sich da eine Story ausgedacht, weil, keine Ahnung, wir haben jetzt die Videoaufnahmen nicht gesehen, aber dass da irgendjemand mit einer Angststörung und einer Sonnenbrille auf, dann irgendwie, ganz unplausibel finde ich es nicht.
Ja,
und,
absolut.
Das muss ja dann wirklich schon sehr eindeutig vom Videomaterial und auch vom sonstigen Auftreten gewesen sein, dass man sagt, also nee, also da brauche ich nicht mal einen Zeugen hören, das ist eindeutig ausgedacht.
Ehrlicherweise, ob sie gehört haben, weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall gesagt, es kam nicht drauf an, was die gesagt haben. Also vielleicht haben sie auch gehört, okay. Aber sie haben es jedenfalls für die Wertung in den Entscheidungsgründen dann gar nicht mehr herangezogen. Und insofern fand ich den Fall also auch von der rechtlichen Seite her ganz interessant. Bisschen traurig natürlich auch, kann ja nicht immer nur Heiterkeit, Sonnenschein sein. Also für Herrn Kuh war der Fall natürlich dann nicht so lustig. Wobei, ich glaube, es ist dann ohne ernsthaftere Verletzungen beziehungsweise ohne Folgeschäden auch für Herrn Kuh geblieben. Aber genau, also das war der Fall. Und um den Bogen nochmal zu schlagen, um unsere dritte Warm-up-Frage zum Thema Arbeitsrecht und Karneval zu beantworten, Krawatte abschneiden, also wie der Fall zeigt, kann echt eine schlechte Idee sein. Also je nachdem, an wen man da gerät, wäre ich vielleicht eher vorsichtig damit, beziehungsweise wenn der oder diejenige signalisiert, nein, ich möchte meinen Schlips noch für Karneval Samstag behalten, dann würde ich das auch vielleicht einfach akzeptieren, um nicht da weiteres Eskalationspotenzial entstehen zu lassen. Und auch, wie du schon gesagt hast, ja, das wurde auch schon vom Amtsgericht, ich glaube Essen 1988 ausgeurteilt. Es ist tatsächlich eine Sachbeschädigung. Also damals ging es auch um eine Krawatte, die ganze 98 Mark gekostet haben sollte. Und da hat man auch festgestellt, nee, also das war einfach eine Sachbeschädigung. Kann ich einfach ungefragt Krawatten abschneiden, beziehungsweise wenn es das Gegenüber nicht möchte, Karnevalsbrauch hin oder her. Insofern, liebe Grüße an meinen Papa, die ganzen vielen schönen Krawatten, die ganzen Jahre über. Man hätte dem einen Riegel vorschieben können.
Ja, jetzt ein bisschen spät, ne? Irgendwie, dass das... dass du damit jetzt dann um die Ecke kommst. Aber ich glaube, generell ist es ja so, dass wir in einer Zeit leben, in der viele so Bräuche auch tatsächlich wahrscheinlich auch völlig zu Recht kritischer hinterfragt werden. Also das ist ja schön und gut alles mit irgendwelchen Traditionen. Schöne Grüße nach Borkum im Übrigen. Die hatten da ja auch so das ein oder andere Thema die letzten Wochen oder Monate. Aber ja, also klar, ich meine, ich glaube, das macht dann wirklich auch einen Unterschied, ob man in Köln beim irgendwie Straßenkarneval ist da eine Krawatte anzieht. Da muss man damit wahrscheinlich schon rechnen. Wenn jetzt jemand irgendwie hier in Hamburg, sage ich mal, Karnevalsfan ist oder Fanin und dann meinetwegen in eine Anwaltskanzlei kommt, wobei wir ja auch eigentlich alle keine Krawatten mehr tragen im normalen
Arbeitsalltag. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, der braucht, der erledigt sich mehr oder weniger irgendwie von selbst, weil es so viele Krawattenträger ja gar nicht mehr gibt.
Das stimmt, aber da muss man ja auch sagen, also wenn das jemand machen würde und hier jetzt wild geworden reinstürmen würde und eine Krawatte abschneiden, das ist auch irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also völlig zu Recht abgeschafft, juristisch abgeschafft, dieser Brauch.
Ja, das fällt in die Kategorie out.
Ja,
cool. Nee, also das wäre es dann auch gewesen. Mhm. Ein Fall mit karnevalistischem Aufhänger und zwei richtig schlechten Sparwitzen. Nochmal Entschuldigung an der Stelle dafür. Mhm. Und du kannst dann vielleicht gleich nochmal auf die Feedback-Möglichkeit hinweisen und ich möchte vielleicht an der Stelle nur hinzufügen, ich würde mich total freuen zu lesen von unseren ZuhörerInnen, ob die karnevalsaffin sind und natürlich, was das beste Kostüm war bislang. Also ich bin ja offen für Vorschläge und wer weiß, vielleicht hat jemand auch eine Idee für dich. Vielleicht gibt es noch was Besseres als den Paragraph. Also bitte immer her damit
mit den Zuschriften. Kann ich mir kaum vorstellen.
Vielleicht machen wir ein kleines Voting oder so auf LinkedIn, als was soll Henning Abraham nächste Woche im Karneval gehen.
Ja, okay, gut. Das könnte zeitlich ein bisschen knapp werden, aber wir können es ja fürs nächste Jahr machen. Vielleicht erstmal tatsächlich vielen Dank, Nadja. Ich habe dir ja schon zwischendrin gelobt für die spicy Note dieser Geschichte, dass du da wirklich wieder zu einem handelsüblichen Karnevalsfall noch ein paar besondere Details irgendwie hinzufügen konntest. Hat mir sehr gut gefallen und hat auch wieder den rechtlichen Rahmen ja sehr spielerisch in eine Geschichte, die interessant und amüsant ist, zumindest bis zum gewissen Grad.
Bis zum gewissen Grad.
Amüsant, genau. Interessant natürlich, ohne jede Einschränkung. Dann ja sehr gut eingeflochten. Also insofern total schön, vielen Dank dafür. Und
sehr
ja,
gerne.
Dann weise ich gern hin auf die Feedback-Möglichkeit und rufe jetzt auch mal wirklich ganz ausdrücklich auf, alle ZuhörerInnen, Nadja hat sich's gewünscht, also bitte dem jetzt auch nachkommen und schreiben gern an podcast@lutzabel.com. Da freuen wir uns sehr, wenn wir da eben irgendwas Karnevalistisches dann in den nächsten Tagen im Posteingang finden. Kostüme, Erlebnisse,
Fotos.
Altbiergläser.
Warum nicht?
Fotos, die genau können wir dann im nächsten Podcast
beschreiben.
Zeigen, nee, aber besprechen, genau, beschreiben, von oben nach unten. Sehr, sehr gerne. Auch sonstiges Feedback, wie immer, herzlich willkommen, freuen wir uns. Und ja, vielleicht findet es dann Erwähnung in einer unserer nächsten Folgen. Also insofern, wer uns was schreiben möchte, kann auch gerne dazu schreiben, ob er oder sie namentlich genannt werden möchte oder nicht. Freuen wir uns sehr und sind gespannt, was da kommt. Und dann schauen wir mal, ob wir ein Voting machen. Also ich würde sagen, unter 10 Kostümvorschlägen macht das überhaupt keinen Sinn. Also
Na, da müsste jetzt schon
ein bisschen was kommen.
Ja, the pressure is on. Ja, mega. Also auch von mir an der Stelle vielen lieben Dank, Henning. Mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich freue mich, was dann da kommt. Schauen wir mal. Und ich freue mich vor allem auf die nächste Folge, in der du ja dann wieder hoffentlich eine interessante Geschichte für uns dabei hast.
Ja, vielleicht ein kleiner Spoiler,
ja, bitte.
Liebe Nadja. Magst du raten, wo die nächste Folge geografisch spielen wird?
Doch nicht etwa im Rheinland.
Ich würde sagen, schauen wir mal. Und das dann
jetzt
als Cliffhanger.
Bin ich gespannt.
Bis zur nächsten Folge. Wir wünschen euch eine schöne Woche, eine gute Zeit.
Alles Gute.
Und wir hören uns dann gerne im nächsten Monat wieder.
Bis dahin.
Bis dann.
Tschüssi.